ganz gut ausgedrückt und die Zeit nähert sich auch. Es hat sich so viel getan, so viel ergeben, seitdem ich das letzte Mal hier war. Und ich war natürlich, wie ihr manchmal auch, trotz Gottes Treue nicht immer direkt so in Halleluja-Stimmung. Es geht also ein bisschen weiter und es soll herausgefunden werden in einer Reha-Maßnahme, die ich bewilligt bekommen habe, ob ich weiterhin meine Reisetätigkeit ausüben kann. Und ich wusste, als ich das hörte von dem Arzt mit vielen anderen Dingen noch dazu, hörte ich die Stimme immer wieder, die mir liebe Geschwister sagten, ob Gott das wirklich noch so will, dass du durch die Gegend fährst, dass du die ganzen Sachen schleppst, dass du, hätte er nicht vielleicht doch was anderes für dich? Und ich habe gesagt, nee, ich muss auf die Straße, das ist auch so. Aber Gott hat manchmal doch im Leben etwas anderes mitzureden. Und wenn es einem gut gehen soll, muss er auch manche anderen Erziehungsmaßnahmen ergreifen. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder ob euch das auch so geht. Der Ludwig hat heute etwas erzählt und das hat mich ganz tief auch berührt. Und du hast gesagt, die Siege sind es nicht immer, sondern die Niederlagen. Das passt ja nicht in die vielen Terminologien der letzten 20, 25 Jahre, wo wir, ich sage immer mal, zugetextet wurden mit allem möglichen Wohlstandsdingen, mit dem Leben im Sieg, ohne Niederlagen. Wenn du Niederlagen hast, dann bist du garantiert noch lange nicht da, wo Gott dich haben will und so weiter. Ich habe daraufhin viel diskutiert, auch mit doch Persönlichkeiten in der christlichen Szene und bin mir nach wie vor zu einem Entschluss gekommen, die Niederlagen sind Teil unseres Lebens. Und wenn sie nicht so sind, stimmt etwas nicht. Wir leben dann realitätsfern. Und ich freue mich immer, dass wir mit Gott absolut in der Realität leben. Ich möchte euch, bevor ich zum eigentlichen Thema komme meiner Predigt, was mir auf dem Herzen liegt, etwas aus Wuppertal erzählen, was so im Einzelnen passiert. Ja, wenn es ein bisschen tiefer ginge, das wäre ganz prima. Sonst bin ich hier ständig beim Wurschteln. Halt! Danke. Und ich möchte... Danke. Danke. Ja, zumindest an der Seite. Ich habe Folgendes euch mitgebracht. Wir haben in Wuppertal ja den Aufbau einer multikulturellen Gemeinde. Vor einem Jahr einen jungen farbigen Pastor von der Elfenbeinküste geholt. Wir haben seine Frau nachgeholt. Ich bin lange Jahre verbunden mit Sharon Reeves. Euer Pastor kennt sie, die anderen von euch, ein Teil auch von den Frauen. Und sie ist ja zurzeit nicht mehr Pastorin in Rostock, hat aber einen neuen Job, ein Teil eines neuen Jobs, den sie mir vor 2 oder 3 Jahren erzählt hat. Sie predigt auf der Straße auf der sogenannten Redbox. Das ist eine rote Kiste. Da steht dann eine Frau mit amerikanischem Akzent und predigt über Himmel und Hölle, über die Gebote. Und ich stellte mir das vor und dachte, na, was die Leute wohl denken. Heute weiß ich, was die Leute denken. Wir haben Sharon eingeladen. Sie hat unseren jungen Pastor mit einem spontan sich zusammengestellten Team junger Leute bei uns aus der Gemeinde haben sie eingeladen. Sie hat die Leute geschult. Und wir gehen Samstag für Samstag auf die Straße, mitten ins Zentrum. Unser junger Pastor steht auf der Red Box oder auf irgendeiner Box und predigt. Und ich dachte, was machst du denn da für einen Handzettel, damit die Leute auch wissen, von woher sie kommen und denken nicht, der ist schon wieder so ein Spinner, ne, aus irgendwelchen Ländern. Das brauchen wir nur gerade nicht in einer so frommen Stadt wie Wuppertal. Ich habe einen Zettel entworfen, habe ich gerade richtig gehört oder gesehen? Eben. Aufgrund der gepredigten 10 Gebote, aufgrund von Himmel und Hölle, habe ich richtig gehört, wir sind doch nicht im Mittelalter. Warum soll denn ein Gott, wenn es ihn dann gibt, Herr über meinem Leben sein? Sprechen Sie mit uns darüber und auf der Rückseite ein Stoppschild, kurz nach neuer Übersetzung die 10 Gebote drauf. Haben wir verteilt. Die Leute waren so perplexed und so ehrlich. Das ist eine ganz wunderbare Motivation für unser junges Team ist. Daraufhin kam mir eine Idee, wir brauchen Räume, die wir jetzt auch haben für deine Kirche für die Woche. Wir werden also Räume haben, in dem jeder jeden Tag eine Andacht, eine Predigt, ein Abendmahl, eine Beichte, eine Kerze anzünden kann, Gespräche führen kann, von morgens bis abends. Daran arbeiten wir, das haben wir in verschiedenen Sprachen übersetzen lassen. All die Leute, die wir kannten, haben wir mit einbezogen, Griechen, türkische Leute, dass sie uns diesen Flyer übersetzen, deine Kirche für die Woche. Was kommt als Ergebnis dabei raus? Dass die Leute sagen, ja Kirche, was ist das denn überhaupt? Moment mal, kann man in die Kirche jetzt jeden Tag gehen? Weil bei uns in Wuppertal sind auch die verkaufsoffenen Sonntage immer häufiger und man plant so einiges, weil es ja dem Einzelhandel oder überhaupt der Geschäftswelt gut steht, wenn auch sonntags die Familien einkaufen können, mit dem Ergebnis, dass natürlich die Kirchen nicht unbedingt voller werden, sondern eventuell auch leerer. Und wen der Geist Gottes treibt, nicht hetzt, sind Gottes Kinder, also ist man immer vorne, trotz Niederlagen. Man weiß also, wo es lang geht. Euer Lied übrigens heute Morgen, wir marschieren, Jesus, toll. Alles andere auch toll. Und deshalb erzähle ich euch immer am Anfang so ein bisschen, was war. Zwei Begebenheiten. Ich war in Österreich, bin ich auch in einer Gemeinde und tue verschiedene Dienste. Und dort sagte mir eine junge Frau, die haben übrigens heute ein Lobpreisschiff auf der Drau. Und die sagte mir, du, ich habe da einen Chiropraktiker, geh doch mal hin, der macht auch Massagen hier mit deinem Rücken. Wir spendieren dir das. Mit dem komme ich überhaupt nie klar, über Glauben zu reden. Die ich gestern so erlebt habe, habe ich gesagt, ja, ich habe denen das erzählt, die kennen die Geschichte also schon. Dieser junge Familienvater, ganz sympathischer Mensch, der dann so massiert, dass am Hinterher richtig alles wehtut, aber der Erfolg ist prima. Er war also zugeknöpft bis oben hin und er hat direkt neben dieser Liege hat er ein Skelett stehen, um natürlich zu erklären, welche Wirbel wie nicht richtig sitzen und was du so überall hast. Und ich konnte mich nach seiner Massage kaum rühren und musste mich so quasi von dieser Liege runterrollen und kollidiere direkt mit diesem Skelett. Ich sage, hi, wie geht's dir? Ich habe mit Skeletten viel zu tun gehabt im Rahmen von Gerichtsmedizin und Staatsanwaltschaft. Also mich stört nicht das Skelett. Aber das war so dicht davor, mir fiel nichts anderes ein. Hi, wie geht's dir? Natürlich töricht, ein Skelett zu fragen, wie es ihm geht. Aber in dem Moment schoss mir durch den Kopf Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und ich sage zu diesem Skelett, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Der junge Masseur sagt, bitte. Ja, ich habe gesagt, ich habe es wirklich nur im Rücken. Und er sagt, ihr könnt es mir glauben. Aber er sagte, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und ich schaue ihn so an. So ein junger Familienvater, dynamisch mit viel, viel Zielsetzungen im Leben. Ich sage, wissen Sie, dass Sie mal genauso aussehen? Und er sagte, ja, wenn Sie mich so, mir so sagen, stimmt das. Ich sage, bei mir dauert es etwas länger, bis dass ich so aussehe. Aber wir redeten über diesen Psalm. Er sagt zu mir, wie, das steht in der Bibel? Ich sage, ja. Und aus dieser Situation heraus haben wir ein Glaubensgespräch gehabt. Ich sage euch, es gibt nichts, kein Hinderungsgrund, den Menschen nicht über Glauben zu reden. Selbst über einem Skelett. Es fällt ein, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und schon denkt so ein junger Mann nach, natürlich sehe ich mal so aus. Und Gott denkt an dich. Es stellte sich heraus, dass er mal Messdiener war. Und es hat ein sehr gutes Glaubensgespräch stattgefunden. Er fragte mich, wann ich wiederkomme. Und ich überlege dann, wie ich damit anfange und ob ich mich entschuldige und alles sowas. Aber es war schön, ich möchte euch Mut machen, jede Gelegenheit wahrzunehmen. Es klappt. Dann, wir sprachen bei uns, nehmen im Augenblick die Apostelgeschichte durch im Rahmen des Bibelgespräches. Und eine junge Frau, die ich im letzten Jahr getauft habe, die sagte, Brigitte, wie kann man denn überhaupt Gottes Stimme hören? Wir hatten Philippus durchgenommen. Da habe ich gesagt, eigentlich ist das ganz einfach. Wenn du das Herz offen hast, redet Gottes Geist zu dir. Und nach dem Gottesdienst wollte ich einen Besuch machen bei einer Pfarrerin, mit der ich lange zusammenarbeite. Sie war nicht da. Der Geist Gottes sagt zu mir, fahr zum Griechen. Befreundete Leute, wenn ihr mal nach Wuppertal kommt zu uns, werdet ihr mit eingeladen, dort mal hin zum Griechen. Wir kennen uns fast 25 Jahre. Sie haben viel, viel miterlebt. Und zwei der Bediensteten waren mal krank und sie sagten, hör mal, du betest doch da immer so. Kannst nicht auch für uns beten? Wir haben in der Gruppe für sie gebetet. Beide sind gesund geworden. Das hatte sich ein bisschen herumgesprochen. Gläubige, griechisch-orthodoxe Leute. Und der Geist Gottes sagt mir, fahr dorthin. Es war bei uns zu Hause gekocht. Ich hatte keinen Grund hinzufahren. Da habe ich gedacht, gut, eine Scheibe Schafskäse kannst du essen. Du gehst mal hin, mal gucken, was passiert. Es war voll, Mittagszeit. Dort die beiden Bediensteten stehen da, Chef und seine Frau. Ich komme rein, ruft die Frau, Brigitte, das ist toll, dass du kommst. Hör mal, kommt der Tasso in den Himmel oder in die Hölle? Mitten in der Mittagszeit. Tasso steht da und sagt, Brigitte, ich komme in die Hölle nicht oder in den Himmel. Ich sage, wenn du dich für Jesus entschieden hast, werden wir uns da sehen. Da sagt diese junge griechische Frau vor allem, was muss ich tun, dass ich gläubig werde? Ich habe mir eine Serviette geliehen, habe draufgeschrieben, Johannes 3, Vers 16, habe das in die Hand gedrückt, ich kriegte die Scheibe Schafskäse umsonst. Zwischenzeitlich, das habe ich nicht vorher geplant, denn normalerweise kriegt man einfach nichts geschenkt, wenn man das so direkt sagt. Aber wir haben uns zwischenzeitlich getroffen, sind im Gespräch und sie ist eine derjenigen, die uns diesen Zettel Deine Kirche für die Woche ins Griechische übersetzt. Und es hat sich also herumgesprochen, dass es tatsächlich möglich ist, ganz normal gläubig zu sein. Sie möchte mehr wissen, möchte zu uns kommen. Und es ging wie so ein Lauffeuer. Laut und deutlich, was muss ich tun, dass ich gläubig werde? Es ist so einfach, wenn Gott spricht, wenn unsere Herzen so verbunden sind. Ich möchte euch damit Mut machen, mit nur einigen Beispielen. Aber das, was ich als Thema heute für euch habe, liegt mir sehr auf dem Herzen. Ihr wisst, dass ich viel rumkomme. Ich las in einem neuen Buch, gerade von Peter Hane herausgekommen, Nur die Wahrheit zählt. Da schreibt er, es ist also tausendmal wichtiger, Segensspuren statt Schlagzeilen zu hinterlassen, auch im christlichen Bereich. Solche Leute braucht das Land, nämlich hier, euch, die hier zum Brothaus gehört, die Gäste überall da, wo wir sind. Persönlichkeiten mit Charakter, von Gott geprägt und gesegnet. Wer möchte das nicht sein? Es gibt Zeiten im Leben, wo sich Menschen, auch Christen, wünschen, in den Schlagzeilen zu stehen. Das gibt es. Aber ich finde es nicht wünschenswert. Weder in der positiven noch in der negativen Seite. Sondern Segensspuren zu hinterlassen, solche Leute braucht das Land. Wie können wir Segensspuren hinterlassen? Ein Text, der mich über ganze letzten Wochen beschäftigt, ist aus den Sprüchen 4, Vers 32, 23, die Losungen lesen, wissen, dass die Sprüche jetzt in den letzten Wochen daran waren, neben verschiedenen anderen Bibeltexten. Dort steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Können wir das mal zusammen sagen? Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das ist jetzt Luthertext gewesen. Ja, da steckt ja, als ich da richtig drüber nachdenkte, dachte, richtig Stress, Verantwortung. Da muss ich ja was tun. Behüte dein Herz. Da steht nicht dein Ehepartner, deine Ehepartnerin, deine Freunde, deine Geschwister in der Gemeinde, dein Pastor, der steht nicht da und sagt, so, ich helfe dir jetzt, dein Herz zu behüten. Er kann mal gute Ratschläge geben, hoffe ich zumindest. Da steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Das heißt, wir haben eine Verantwortung und in diesem Wort Verantwortung liegt Antwort. Wenn ich also als Christ diesen Text lese, ist die Anforderung an mich, behüte dein Herz oder bewahre es, denn daraus fließt das Leben. Ich habe die Bibelstellen mal alle nachgelesen, die in dieser Form etwas mit unserem Herzen zu tun haben. Ungefähr 140 Bibelstellen, die lohnenswert sind, sie einfach mal zu lesen. Ihr wisst, oder vielleicht einzelne von euch wissen, das Kirchentagsmotto war, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Im Lukas-Evangelium steht, wo eure Schätze sind, da zieht es euch hin. Ich dachte eben, als der Toni sagte, ein Brothaus-Urgestein und irgendwann zieht sie hier runter. Das halte ich durchaus in absehbarer Zeit für möglich, weil sich da Entscheidendes ändern wird. Es zieht mich hin, da, wo Gott einen Auftrag hat, da, wo Geschwister sind, mit denen ich mich nicht nur verstehe, sondern die das gleiche Ziel haben. Aber es wäre zu wenig, wenn wir nur aus Solidarität und Sympathie für eine Sache hier in Rosenheim arbeiten würden, in Brandenburg arbeiten würden. Wenn ich dahinter viel mehr wäre in der Zusammenarbeit, im Zusammenleben als Christen, weil das Stärke ausmacht. Gottes Geist hatte mir vor vielen, vielen Jahren in Wuppertal mal Einheit, Erweckung, Evangelisation, die drei E's, gegeben mit dem Vers Johannes 17, Heilige Sinn der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit und ich bitte, dass sie eins werden, so wie du, Vater, in mir eins bist. Das hat nichts mit ökumenischem Einheitsbrei zu tun. Und dass der eine in einer Ecke sitzt und diesen Gott anbetet, der nächste diesen Gott und der andere hat dieses Mantra und jenes Mandala und. Sondern, dass wir in einem Herzen eins sind, so wie wir heute gesungen haben, dass jeder sagen kann, Herr, du bist mir teurer, wertvoller als. Das können wir ja gut singen. Ich hatte die Wahl zwischen einer Predigt aufgrund des Liedes, dir gehört mein Lob, wenn dein Segen in Strömen fließt und egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, habe ich dann schnell zur Seite gelegt, weil es so schwierig war. Habe dann geendet mit dem Lied, du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Bin ich immer noch nicht mit fertig, aber das Auge ist da, der Sturm ist immer noch da, aber zwischenzeitlich ging es einfach darum, behüte dein Herz und arbeite mit daran, dass Menschen, Christen in ihrem Herzen eine Einmütigkeit haben. Wenn du jetzt mal neben dich schaust, wenn du dich umschaust, wenn wir zu uns schauen, sind wir alle so unterschiedlich. Wenn ich an euch denke, die wir uns auch schon lange eigentlich über Jahre kennen. Und wenn ich an viele christliche Ehen denke, mancher sagt, wir treffen uns jetzt, ich hatte in Freilassing dem Ehepaar dort Kunden von mir ein Gespräch, die sagten, du, wir machen so ein Ehepaarwochenende, wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet und bei diesem Ehepaarwochenende denken wir kennen uns immer noch nicht. Alle, die lange verheiratet sind, verheiratet waren, wissen, man ist verliebt, man heiratet, bekommt Kinder und es geht so seinen Gang. Wenn wir heute sagen, es ist wunderbar, wenn Ehepartner zusammenbleiben, gerade auch christliche Ehepartner zusammenbleiben, ist es wunderbar und ist ein Geschenk und es ist Gnade. Aber wir kennen auch andere Dinge, andere Situationen. Und immer geht es um das Herz. es geht lange oftmals schon nicht mehr um Gefühle. Und wir hoffen, dass Gefühle dann wieder neu da sind. Aber in unserem Christenleben geht es im Miteinander um eine Einmütigkeit, wie es in der Apostelgeschichte war, ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Ich habe mal ein Interview gehalten und fand Verschiedenes in Zeitschriften wieder, dass Menschen gerne Geschichten lesen, wo Ehepaare auch aus der Öffentlichkeit heraus immer noch zusammen sind. Es stand darunter skandalfreie Ehen. Junge Leute wurden gefragt und die sagten, ja, das sind Vorbilder. Nicht, wenn ich nichts gegen Fußball, überhaupt nichts, ganz im Gegenteil. Ich fragte jemanden, hör mal, was denkst du von Lothar Matthäus? Naja, Fußball ganz gut, Trainer ganz gut, partnerschaftliche Beziehung kannst du vergessen. 17-jähriger Junge. So, willst du das nicht so? Nee. Menschen wünschen sich skandalfreie Beziehungen, skandalfreies Miteinander. Wünschen sich doch etwas anderes, die Sehnsucht im Herzen ist da. Und ich habe darüber nachgedacht, wie ist es in einer christlichen Gemeinde, wenn wir unser Herz behüten sollen, skandalfreie Gemeinden. Skandalfreie Gemeinden. Bisher habe ich darüber in der Idee noch nichts gefunden, aber so das eine und andere kommt dann schon mal durch. Es gibt viele Skandale in den Gemeinden. Eine Situation habe ich mitbekommen von jemandem, der sagte, weißt du, ich habe jetzt meinen Geschwistern geschrieben, ich lege das Du zur Seite, ich möchte nur noch gesiezt werden. Das war gerade vor 14 Tagen. Ich gesagt, dann bist du gut landeskirchlich. Aber zwischenzeitlich haben wir auch angefangen, sich zu umarmen und brüderlich zu küssen. Es war ja sonst immer so, das Siezen letzte Reihe, schnell nach dem Gottesdienst wieder weg. Andere kenne ich, die ihren Rechtsstreit unter Geschwistern in der Gemeinde, nicht geschäftlich irgendetwas, die es austragen, sich nicht mehr anschauen. Jeder hat seine Anwälte. Chaotische Zustände. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Und ich höre noch eine junge Frau bei uns sagen, die sieht alles positiv. Sie sagt, Brigitte, es gibt keine schlechten Menschen. Zumindest mein Kind, was gerade geboren ist, ist so süß. Stimmt. Und das hat doch noch nichts gemacht. Ist doch noch nicht geprägt von der Gesellschaft. Und wenn wir es beschützen, dass es nicht geprägt wird von der Gesellschaft, wenn ich zu Hause den Unterricht mache und so weiter, dann kommt da auch nichts Schlechtes rein. Und sie hat Stress mit dem Text, der da heißt 1. Mose 8, 21, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend auf. David sagt, ich wurde in Sünden geboren, schon in meiner Mutterleib. Wir können nichts dran machen, es ist so. Aber wir haben die Chance alle bekommen, wenn wir gläubig wurden. Aus dem steinernen Herzen wurde ein fleischernes Herz. Ist es denn möglich, dass Christen ein hartes Herz bekommen? Ist es möglich, dass Christen ein halsstarriges Herz bekommen, ein eigenwilliges, ein gieriges, ein habsüchtiges? Ich habe die Stellen eines bösen Herzens mal alle nachgeschaut, heute Morgen. Ich bin trotzdem fröhlich geblieben. Gott bringt die Dinge auf den Punkt. Jesus bringt sie auf den Punkt. Er sagt, aus dem menschlichen Herzen kommen arge Gedanken. Neid, Hurerei, Ehebruch, alles was Götzendienst. Es passiert. Ja, kann das denn bei Christen passieren? Vor allem aber behüte dein Herz. Geht das, dass Christen harte Herzen bekommen, wo sie doch täglich mit der Liebe Gottes konfrontiert wurden, mit der Treue Gottes konfrontiert worden, wie du gesagt hast? Geht das? Und wenn ich dann lese, was Jesus sagt in Johannes Kapitel 13, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Ja, da sind wir nun mit diesem Text konfrontiert. Punkt 1, vor allem behüte dein Herz und dann ein Neugebot gebe ich euch. Ja, wie funktioniert denn das? Von der ersten Gemeinde wurde gesagt, die Menge der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Was ist das denn? Wenn wir zusammen den Gemeindeausflug machen, wenn wir zusammen an einem Ziel arbeiten, zum Beispiel, dass in Brandenburg weiterhin das Frauenfrühstück richtig gut ist. Brigitte, ja, kannst du mal eben ganz kurz kommen? Sie weiß das.
Sagst du mal was? Ja. Guten Morgen. Also gestern war die Bude komplett voll. Es waren so viele Frauen da. Und die Brigitte hat mit Begeisterung gepredigt und gesungen. Und das, was wir gehabt haben, das Thema war Liebe, Annahme und Vergebung. Und ich glaube, das betrifft uns alle sehr, sehr täglich sogar. Also mir betrifft es im Moment sehr. Ich habe der Brigitte nach der Predigt gesagt, ich habe eine Woche lang jetzt sehr stark kämpfen müssen mit jemandem um die Liebe und die Annahme und die Vergebung. Und das war toll, dass ich das nochmal hören habe können, dass es so gekommen ist, dass ich zu so einem Frühstück gehe und dann das höre, was mich eigentlich bewegt hat. Und ich bin ein Fan von der Brigitte und finde, dass es wunderbar macht. Und ich werde dieses Frauenfrühstück bestimmt noch oft besuchen, weil es mir sehr gut gefällt. Danke, danke. Brigitte. Danke.
Also ich habe Sie nicht deshalb hergebeten, um euch zu sagen, ich bin ein Fan von der Brigitte. So, weiß ich. Würde ich nie tun. Liebe, Annahme, Vergebung. Als ich darüber nachdachte und eine junge Frau, die jetzt zu uns in die Gemeinde gekommen ist, sagte, du, das Buch habe ich gelesen, es gab es vor Jahren, ist ausverkauft. Das kann ich nicht. Also wenn so Gemeinde aussieht, dass ich jeden Trottel lieben muss, der da neben mir sitzt sonntags, nee. Da habe ich gesagt, du, Gott liebt dich als Trottel ja auch. Sagst du, wenn du so redest, gehe ich aus der Gemeinde. Sag gut, daneben ist die nächste. Das ist so. In der Gemeinde sitzt ein Trottel. Entschuldigt mal bitte, dass ich euch das so sage. Wisst ihr warum? Wir sind aus Sicht der Welt Trottel, Narren für Jesus. Jacques Girard hat das mal gesungen, Fool for Jesus. People try to tell me, I am just a fool. Ich bin ein Trottel, wenn ich das tue, im Angesicht der Maßstäbe der Gesellschaft, dass ich plötzlich jemanden lieben soll, der mir auf die Füße getreten hat. Dass ich meine Feinde lieben soll. Heute hat jemand vorgelesen bei euch. Nicht die Feinde lieben, das habt ihr gesungen. Ja, irgendwo war es. Ja, genau. Aber dann, genau, du warst es. Dann haben wir aber gehört, du hast gesagt, jemand hat gelesen, du liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber die Frage ist zu finden, wer ist denn dann mein Nächster? Mein Nächster ist auch Bruder und Schwester in der Gemeinde. Da können wir nun mal nichts dran machen. Das ist so. Wie viel krankt in unseren Gemeinden anhand der Liebe, die wir von Gott ins Herz gesenkt bekommen haben? Ich habe heute Morgen geschrieben, wir als Pfingstler haben ein großes Problem. Wir sagen, wir sind nicht nur von neuem geboren, sondern wir sind auch geistgetauft. Wir reden also vom Heiligen Geist. Das ist doch so, oder? Und in Römer 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ja, wo ist sie denn hingeflossen, habe ich mich heute Morgen gefragt. Wenn so viel Zank, Streit, Unvergebenes oftmals zwischen Geschwistern ist, sodass die Welt draußen nicht mehr sieht, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es liegt an der nicht vorhandenen Liebe, der göttlichen Liebe in unserem Herzen, dass versteinerte Beziehungen da sind. Wir haben bei uns in Wuppertal seit vielen Jahren immer mal wieder mit einer Person zu kämpfen, Jemand hat heute Morgen auch gedankt für die Schleifsteine. Manchmal sind auch Menschen Schleifsteine für uns, die Gott uns so lange nicht wegnimmt, bis dass sich unsere Haltung ändert. Wie oft sagen wir, Herr, ich kann den dann aber erst lieben, wenn der sich ändert. Aber die Anforderung steht da nicht, dass der sich erstmal ändert, sondern da steht vor allem mit allem Fleiß, behüte dein Herz. Wir sind dafür verantwortlich, was wir in unserem Herzen zulassen. Wir haben Menschen, mit denen können wir es nicht so. Wir haben Menschen, die treten uns auf die Füße oder die geben durch ihr Verhalten, nerven sie. Wie bei uns in den nordrhein-westfälischen Gefilden sagen, der geht mir auf den Keks, auf den Geist, auf den Senkel. Wenn wir etwas frommer sind, sagen wir, wir beten täglich für dich. Natürlich hört sich's besser an. Wisst ihr, ich möchte so bei jedem Vers, den ich lese, ehrlich sein, dass er mich sofort anspricht. Und ein Text, den ich gelesen hatte aus dem Petrusbrief, da steht, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Na, oh Backe. Als ich darüber nachdachte, stände ich ja wahrscheinlich schon wieder vor einer zweiten Insolvenz, was die Schulden betrifft, in der Beziehung. Andererseits bin ich dankbar, glücklich nicht. Wisst ihr, was ich meine? Bleibt niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Wir haben doch alle Voraussetzungen als gute Pfingstler. Die Liebe Gottes ist ja ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Und warum ist dann oftmals so ein Beziehungsstress untereinander? Bei der Liebe, von der Gott redet, handelt es sich nicht um erotische Gefühle, handelt es sich nicht um freundschaftliche Gefühle, sondern da ist etwas anderes in unseren Herzen. Wisst ihr, was ich meine? Aber wo bleibt das im Alltag? Ich habe festgestellt in meinem eigenen Leben, wir sind ja noch im Aufbau, eine kleine Gemeinde. Wenn wir Gott anbeten, dann ist das so laut, also nicht unangenehm laut, wenn die jungen Leute da sitzen und beten Gott an, egal ob wir Instrumente haben oder nicht, dann ist da eine Dynamik hinter. Und sie singen, ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Sie singen, nichts ist mehr wertvoller als das, was wir heute gesungen haben. Und draußen liegen sie sich in den Haaren. Das ist ja bei Kindern auch so. Sind fröhlich, Weihnachten, Ostern, wenn alles gut ist, und dann hauen sie sich. Sind in einer Familie ganz normal, in einer Gemeinde auch. Nur in einer Gemeinde kann es gefährliche Auswirkungen haben. Es kann gefährliche Auswirkungen haben. Ich war vor ein paar Tagen in einer Stadt Kunden besucht und da sagte mir jemand, weißt du was, hier so ein Chaotenhaufen von christlichen Gemeinden. Es ist gerade ein junger Mann gekommen, der hat ganz tolle Bücher gelesen. Wir haben uns heute zusammengeschlossen, machen eine neue Gemeinde auf. Ein paar Bücher gelesen. Ich habe gesagt, welch? Wie viel habt ihr davon gelesen? Ja, also die ganzen zerschundenen Christen, die ganzen obdachlosen Wanderkläuse, die brauchen eine Heimat. Und Gott hat zu uns geredet. Lest das und das Buch und macht eine Gemeinde auf. Da habe ich gesagt, okay, wie lange Garantie? Habt ihr eine Versicherung abgeschlossen, dass die auch wächst? Und wir haben dann heiß diskutiert. Es ging um Stress, um Zank und Streit. Also kommt jemand daher und macht eine Gemeinde auf. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das können wir gut singen. Ihr kennt den Chorus, ne? Können wir ja gleich noch singen. Ein neues Gebot gebe ich euch. In dieser Liebe besteht die Annahme, den anderen bedingungslos anzunehmen. Wow. Bedingungslos anzunehmen. Heute war auch ein Teil in der Losung, wo es um den verlorenen Sohn ging. Der landete bei den Schweinen. Wir haben eine junge Frau, ich habe gestern auch davon berichtet, die mit 16, 17 Jahren, als sie zu uns kam, heute ist 50, kam sie zu uns und hat die Scheiben eingeschlagen, Mitarbeiter verprügelt. Die Einzige, die mit ihr umgehen konnte, war ich. Jahre wieder weg, wieder mal da. Letztes Jahr hat sie sich, vor 2 Jahren, bewusst bekehrt, war immer in der autonomen Szene, hat sie sich bekehrt, wir haben sie getauft. Nach 2 Jahren oder nach 1 Jahr war sie wieder weg. Dann kam sie vor 3 Wochen. Ihr Lieben, ich habe schon viel in meinem Leben stinkende Menschen erlebt. Durch Obdachlosenarbeit, durch Zusammenleben mit mindestens 20 Junkies. So, wie eine Frau gestunken hat. Sämtliche Gerüche, die man sich vorstellen kann, trafen alle aufeinander. Eine Wolke umgab sie. Nicht von tollen Parfums. Es war schrecklich. Rabenschwarze Fingernägel, runtergekommen. Und sie kam, sagte, na, liebst mich noch? Ich sagte, könnte mehr werden, wenn du dich wäscht. Da sagt sie, du hast gepredigt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und, wo ist sie jetzt? Habe ich gesagt, stimmt. Sie ist weg. Mit deinem Gestank ist sie weg. Ihr Lieben, ich sah sie an und plötzlich dachte ich, es hat Zeiten gegeben in deinem Leben, wo du nie so aussahst, aber wo du innerlich so gestunken hast. Aus dem menschlichen Herzen kommen arge Gedanken. Wer ist denn da besser? Jemand, der äußerlich stinkt oder innerlich stinkt? Das Äußerliche kann man waschen und das Innerliche, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Wir sind verantwortlich für das, was wir denken. Wenn wir Menschen annehmen, ist es Liebe in Aktion. Ich habe oft in meinem Leben Liebe in Aktion praktiziert, aber es war mein, ich sag mal, Herz, was sozial sehr gut geprägt ist. Hat aber nichts mit Liebe zu tun. Auch die Drogenarbeit, die Arbeit an sozial schwachen Menschen. Boah, das ist ja toll. Macht eine gute Sozialarbeit. Die kann mit Leuten umgehen. Ich habe festgestellt, geliebt habe ich sie nicht. Es war kein herzliches Erbarmen für diesen Zustand da. Und ich dachte, als ich sie sah, Liebe, die von Gott kommt, ist was anderes. Aber was ist es denn mit der gepflegten, geduschten, eingecremten, geschminkten Schwester neben mir? Wie ist es denn mit dem toll aussehenden, immer noch agilen Bruder, der gute Dinge sagt, Weissagungen hat, alles, was sonst so ist? Ich komme viel in Gemeinden rum und sehe manchmal Menschen nebeneinander sitzen, wo ich weiß, es ist wie eine Maskerade. Auch eine pfingstliche und auch eine charismatische. Und es ist kein Leben da. Leben aus der Liebe Gottes. Wir können Lieder singen, tolle Lieder singen, hingegeben singen. Aber wenn wir den anderen nicht auch lernen, so zu lieben, ich muss nicht in allen Dingen einverstanden sein damit, aber ihn angenommen zu haben, ihn stehen zu lassen, wie er ist, dann behüten wir nicht unser Herz, dann kommt da langsam, langsam, langsam etwas rein. So ein kleines bisschen. Wir öffnen die Tür und schon ist irgendetwas drin, was uns stört. Und dann wachsen die Dinge, die uns stören. Stören, stören, stören. Und schon beginnt etwas in der Beziehung zu bröckeln. Wir merken, dass wir lieber den Menschen aus dem Weg gehen. Das kann man ja auch als Christ ganz galant. Ich kenne Zeiten von mir, dass ich dann schnell gesehen habe, dass die Kaffeemaschine anging. Da war ich noch nicht ordiniert. Aber anschließend musste ich auch noch üben. Aber zusehen, dass man schnell eine andere Arbeit hat, die Kollekte zählt, bis dass man mal eben rausguckt, Mensch, ist die Betreffende jetzt endlich weg, so ungefähr. Ihr Lieben, Gott sieht das. Und ich habe gesagt, ich werde und will nichts mehr in unserer eigenen Gemeinde und da, wo ich mit Menschen umgehe, nichts mehr, dass wir uns vormachen. Ich kann lieber hingehen und sagen, du, das hat mich gerade richtig genervt. Wenn ich ihn liebe, kommt das nicht als Vorwurf rüber. Und selbst wenn er sich angegriffen fühlt, kann ich sagen, du kannst trotzdem in der Gemeinde bleiben. Ich bleibe ja auch da. Mit wie viel Hirnwindungen verlassen Menschen die Gemeinden, gehen zu anderen und erzählen sonst irgendetwas. Aber Beziehungen sind gestört. Und doch sagt Jesus, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird die Welt erkennen. Und das ist für mich zum Beispiel eine Waffe, die wir in der unsichtbaren Welt einsetzen können. Eine Gemeinde, die einmütig ist, ist eine unsichtbare Waffe in der Welt, wo der Teufel versucht, Zerstörung anzurichten. Richtig Zerstörung anzurichten. Und es bedeutet für jeden von uns, wenn wir Vergebung, weil es ja auch ein Teil war gestern, wenn wir Vergebung richtig für uns verstanden haben, dann ist das nicht nur eine einmalige Sache. Einmal neues Leben durch das, was Jesus tat für uns. Denn keiner von uns würde sagen, von mir angefangen, dass wir all das, was wir in der Bibel lesen, jeden Tag so praktizieren und es in die Praxis umsetzen. Also ich kann sagen, nein. Ich wüsste ja noch nicht mal mit einem Tag klarzukommen bei allem, was ich da lese. Wenn ich also Worte Gottes lese, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, dann habe ich daran zu knabbern, wenn mir jemand begegnet, den ich am liebsten von hinten sehe. Nicht nur einen Obdachlosen und nicht nur eine junge Frau, sondern auch Bruder und Schwester. Also fange ich doch da an schon zu arbeiten. Und manchmal geschieht es, dass wir darin nicht nur unser Abitur, sondern auch unseren Doktor machen müssen. Das fällt dann nicht so leicht. Und es geht immer nur über das Kreuz. Immer nur, dass ich sage, Herr, du hast mir so viel vergeben. Du vergibst mir jeden Tag. Du bist gezwungen, mir jeden Tag zu vergeben. Hilf mir auch, dass ich mein Herz behüte mit allem Fleiß. Ich möchte zum Abschluss sagen, eine grundlegende Garantie, wir müssen Menschen die Gewissheit vermitteln, dass ihnen alle Liebe entgegengebracht wird, immer, unter allen Umständen, ausnahmslos. Eine zweite Garantie ist, dass Menschen von uns völlig und ohne Vorbehalte. Aber bei mir ist es so, ich kann sagen, ich muss darum beten, dass der Mensch, der mir da begegnet, dass er vorbehaltlos akzeptiert wird, egal wie er sich mal verhält. Das heißt ja nicht, dass wir die Dinge nicht beim Namen nennen. Es gehört auch zur Offenheit und zur Beziehung. Und bei der Vergebung, eine weitere Garantie besteht darin, dass ein Mensch, der um Vergebung bittet, diese auch vorbehaltlos bekommt. Dabei spielt es keine Rolle, wie sehr er versagt hat oder wie eklatant er auch gesündigt haben mag. Es ist wichtig, dass kein bitterer Nachgeschmack bei uns bleibt. Und bevor wir das Lied singen, ein Neugebot gebe ich euch, möchte ich schließen mit dem Brief, eine aus dem 2. Thessalonicher Brief. Der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes. Der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes. Wenn du spürst, da stimmt was nicht mit einer Beziehung, fang an zu beten, dass du die Gelegenheit hast, sie zu klären. Manchmal sind es ja sogar Missverständnisse. Oder man hat den anderen noch gar nicht kennengelernt. Es ist eine Waffe, die wir einsetzen können, auch als Gemeinde, gegen alle Zerstörung, die der Teufel sich vorgenommen hat, gerade bei der Gemeinde Jesu. Die Liebe wird in vielen erkalten. Die Liebe Gottes. Amen. Lass uns das singen, ein Neugebot gebe ich euch. Spielt ihr das? Aha. Ist das Klavier an? Ja, das bestimmt.
Geliebt, dass ihr liebet einander.